Willkommen zurück bei Meine Creator Story, der YouTube-Podcast. Ich bin Sina Stieding, ich bin YouTube Culture and Trends Managerin. Ich leite in Deutschland das Trends-Team, was ganz verrückt ist. Und da schauen wir uns jeden Tag an, was sind die Trends und was sind die größten Videos im Internet. Und da kennen wir auf der Trending-Liste schon seit vielen, vielen Jahren den heutigen Gast. Und das ist die Mirella von Mir relativ egal. Hi Mirella!
Hi, freut mich hier zu sein.
Ja, ist ja längst überfällig. Wir haben uns vielleicht hier und da schon, haben wir uns, glaube ich, öfter mal getroffen. Aber noch nie hatten wir Zeit, so richtig schön über YouTube zu reden und deine ganze Geschichte.
Ja, 10 Jahre mache ich das jetzt schon.
10 Jahre.
Ein Weilchen tatsächlich, ja, ist ja crazy.
Und wirklich auch eine fast schon, ja, 10 Jahre, da kann man schon fast sagen OG, oder?
Ja, also ich glaube, allererste Generation bin ich nicht, ich bin die zweite Generation.
Ja, ja.
Also allererste Generation, würde ich sagen, ist dann so Waititi, Darum und so. Und das waren ja noch so meine Inspirationsquellen und ich war dann so dann danach.
Ja, und dann gab es noch verschiedene Wellen. Jetzt sind wir in der Post-Pandemic-Welle, in der du aber auch sehr gut mitspielst. Aber du hast, also gerade wo ich gesagt habe, ich bin ja Trendsmanagerin und da hast du über diese ganzen 10 Jahre, also ich bin seit 5 Jahren in dem Job, aber du hast die 10 Jahre wirklich fast alle Trends mitgenommen. Darüber möchte ich natürlich auf jeden Fall sprechen, aber fangen wir mal vorne an. Du sagst, seit 10 Jahren bist du dabei. Was hast du denn so überhaupt vorher gemacht und wie bist du da reingerutscht?
Also ich habe nach meinem Abitur angefangen mit YouTube, weil ich habe gleichzeitig ein BWL-Studium gemacht und das war aber eher so, weil ich nicht wusste, was man sonst macht mit dem Leben und was ich studieren will und was ich werden will und so. Das war irgendwie mir nicht ganz so klar und da dieses Studium mich eben kreativ und emotional überhaupt nicht ausgelastet hat, habe ich gedacht, naja, eigentlich würde ich ja gerne irgendwann mal Punkt 12 Moderator und dann, wie komme ich dahin? Ja, vielleicht machst du so irgendwas vor der Kamera, sammelst ein bisschen Erfahrung. Und damals war es eben so, dass ich auf YouTube Make-up-Tutorials mir einfach angeguckt habe. Also ich war da voll in der Bubble drin. Ich bin den ganzen Beauty-Gurus eben gefolgt und habe das geliebt und dachte irgendwie auch, YouTube wäre eine Plattform, wo man entweder Make-up-Tutorials sich anguckt oder Musikvideos. Das waren so die zwei Welten, die für mich existiert haben. Und dann dachte ich, ja, eigentlich kannst du das doch auch machen. So ein YouTube-Video über Make-up, über meine Favoriten, was man halt damals so gemacht hat. Und so einfach ist es dann natürlich aber nicht, weil man ja natürlich schon eine große Hemmschwelle hat, sowas zu machen. Weil man sich schon überlegt, wer sieht das dann? Und kann ich das überhaupt? Und ist das irgendwie peinlich? Und all solche Sachen. Und dann habe ich einer meiner engsten Freundinnen davon erzählt, dass ich jetzt überlege, eben so einen YouTube-Kanal zu starten. Und die ist eine sehr analytische Person, eine sehr kritische Person. Und ich dachte, die wird sagen, bist du bescheuert? Voll cringe gab es damals noch nicht das Wort, aber wenn es es gegeben hätte, also das war zumindest nicht so etabliert, dann hätte sie wahrscheinlich gesagt, das ist voll cringe. Aber sie hat gesagt, ja nee, passt doch voll zu dir, mach das doch. Und da war ich irgendwie total überrascht und das ist mir total im Kopf geblieben, weil sie da irgendwie was gesehen hat, was ich vielleicht noch nicht so richtig gesehen habe. Und dann habe ich irgendwann mal ein erstes YouTube-Video hochgeladen. Und ja, das ist natürlich absolut nicht durch die Decke gegangen. Also das hatte ein paar 30, 40 Aufrufe, keine Ahnung.
Wow.
Ja,
guter Start.
Also,
why not?
Ja. Der erste Hate-Kommentar hat dann auch nur ein paar Wochen, glaube ich, auf sich warten lassen.
Klasse.
Da war, du bist scheiße, die Musik ist scheiße, mach bitte nie wieder Videos. Das hat sich auch in mein Gehirn eingebrannt.
Man vergisst nicht sein erstes Mal, ne?
Nee. Aber ich habe mich nicht davon abbringen lassen und habe natürlich dann auch so, also wirklich ganz langsam ist dieser Kanal gewachsen. Also es war nie irgendwie ein großer Boom oder ein großes Ding, was man ja heutzutage viel mehr hat, dass man irgendwie über Nacht quasi auf TikTok oder auf YouTube oder auf Instagram plötzlich berühmt wird, sage ich mal. Das war es bei mir überhaupt nicht. Das gab es damals auch eher sehr, sehr selten.
Ja.
Klar gab es so ein paar Internetphänomene, aber es war einfach eine ganz, ganz andere Zeit. Und es war eben auch nicht also ich habe YouTube angefangen, nicht weil ich dachte, ich werde mal YouTube-Creator oder Influencer oder Unterhalterin oder was auch immer, sondern ich dachte, naja, ich übe halt mal so ein bisschen das mit der Kamera und lerne was dazu. Mir macht's Spaß und es ist ein Hobby. Aber es war ja noch gar nicht so, dass es ein richtiger Job war damals. Ja. Sondern das hat sich dann ja so langsam entwickelt. Und ich bin da irgendwie, habe immer weiter Lust gehabt, das zu machen und immer weniger Lust gehabt, mein Studium zu machen. Habe das Studium dann aber tatsächlich sogar noch beendet und bin danach dann Vollzeit-YouTube-Creatorin einfach geworden.
Ja, ich glaube, viele Leute unterschätzen vor der Kamera stehen. Ne? Man denkt immer so, ist ja ganz leicht, wenn man gut im Reden ist. Ich bin selber gut im Reden, hence der Podcast. Aber wenn ich da einmal in die Kamera gucke, ne, da kann ich gar nichts mehr. Und ja. wird man besser über die Jahre?
Ich würde sagen schon, ich würde hoffen schon. Also es ist ganz interessant, wenn ich mir so die ersten Videos angucke, meine Stimme ist auch viel tiefer irgendwie und ich rede viel langsamer und tiefer und es ist total anders. Es ist auch total unangenehm, sich das heutzutage anzugucken, aber es ist irgendwie ja auch schön, dass man eine Entwicklung durchgemacht hat und dass man das so ein bisschen geübt hat oder besser drin geworden ist. Also ich glaube schon, dass das alles Übungssache auf jeden Fall ist und ja, dass man sich da auch verbessern kann.
Ja, aber ey, Meilensteine, da sagst du ja was, ne? Früher waren die Meilensteine, die sehen heute ein bisschen anders aus, aber der große Meilenstein damals war so 10.000 Abonnenten, ne? Das war so, du hast es geschafft.
Ja, so, aber wirklich so. Du kannst deinen
Job kündigen. Und das ist ja jetzt ein bisschen anders, aber kannst du dich so in den 10 Jahren vielleicht zurückerinnern an, was so in dieser OG-Route noch für Meilensteine waren oder wo du gedacht hast, okay, wow, das ist jetzt, da passiert was?
Also ich fand schon immer sehr, ein sehr großes Kompliment, wenn Menschen, also die das Gleiche machen, ich würde sagen KollegInnen im weitesten Feld, wenn ich von denen irgendwie Feedback bekommen habe, dass die das irgendwas gut fanden oder so. Das gab es ja dann auch so die ersten Creator-Treffen, das war dann irgendwie von Mediakraft damals, wo ja gefühlt jeder irgendwie war. Und dann gab es irgendwie so Summercamps oder Wintercamps, wo dann halt alle in Köln waren und man hat dann einfach diese Gesichter, die man aus dem Internet nur kannte, zum ersten Mal live gesehen. Und natürlich war ich auch absolutes Fangirl bei manchen Leuten. Ich war so, oh mein Gott, ich habe White Titty gesehen, ich habe es geschafft, so ein bisschen. oder irgendwie als eine Nilam dann gesagt hat, sie findet meine Videos witzig oder so, da war ich so, ah, was ist diese Welt? Jetzt habe ich es wirklich geschafft. Also das waren irgendwie, ich weiß noch, das war halt ganz, ich meine, ich war da vielleicht 21 oder sowas, also irgendwie noch sehr jung und natürlich sind wir alles auch Menschen, die irgendwie sich über Bestätigung von anderen Leuten freuen, so. Das war irgendwie ganz besonders dann, dass aus diesen Gesichtern wirklich so echte Menschen auch geworden sind, dass da sich auch Freundschaften irgendwie entwickelt haben und es auch Leute waren, die irgendwie ähnliche Sorgen vielleicht hatten oder Gedanken oder Wünsche oder Ideen und sich mit denen so auszutauschen, das war für mich schon irgendwie was Besonderes. Ich glaube, ich bin nicht so eine krasse Zahlenperson, also ich könnte mich jetzt nicht dran erinnern, ich habe alles gescreenshottet und so, wann ich was, wie viel tausend und was erreicht habe. Aber es war eher immer so dieses Zwischenmenschliche oder dass ich sehr stolz auf irgendwie ein Video war. Ein Video, was ja so ein bisschen damals durch die Decke gegangen bin, war ja dieses Schlampenlogik-Video, wo ich eben zum ersten Mal auch so richtig feministischen Content gemacht habe und sehr viel so aus meiner persönlichen, so vom Herzen gesprochen habe und meine Meinung gesagt habe. Und das war ja auch so ein Prozess, den ich über die 10 Jahre so erstmal durchlaufen musste auch. Also am Anfang habe ich ja eben auch Beauty-Videos gemacht, weil ich halt auch nicht wusste, was man sonst machen kann und habe dann aber erst so mit der Zeit so meine eigene Stimme auch gefunden im Internet. Also irgendwie gemerkt, ich kann auch lustig sein oder ich kann auch mal ernster sein oder ich kann meine Meinung äußern und das interessiert auch irgendwie jemanden oder es erfüllt mich halt auch. Also es ist da ganz viel, glaube ich, Selbstverwirklichung, was dann auch dahinter steckt, dass ich einfach merke, ah ja, wenn ich so ein Video mache, das tut mir gut. Das ist fast manchmal ein bisschen wie Therapie, habe ich das Gefühl, dass ich einfach mir so Sachen von der Seele reden kann und dann trifft man vielleicht natürlich auch auf Gegenwind, aber auch viele Gleichgesinnte, die vielleicht ähnliche Sorgen oder Probleme haben oder Wünsche oder Kritikpunkte. Und das ist ja irgendwie das Besondere, dass man diesen Austausch mit der Community auch hat und sich da eben dann eine ganz tolle Community auch über die Jahre bilden kann.
Ja, ich glaube, diese Evolution, die du da beschreibst, das ist ja auch eine Evolution, die mit der Plattform tatsächlich selber passiert ist, ne? Ich glaube, vor zehn Jahren war es wirklich in den Köpfen von vielen noch die Plattform, wo man Musikvideos oder Beauty schaut. Dem ist ja jetzt einiges dazugekommen und es gibt ja wesentlich mehr Themen. Und ich glaube, genau diese Evolution, die du dadurch gemacht hast, dass du sagst, oh, ich fühle mich jetzt, als könnte ich meine Meinung sagen und wirklich ich authentisch sein, ist was, was wir tatsächlich als Generation so ein bisschen mitgemacht haben. Ich glaube, wir sind relativ gleich alt. Ich habe richtig das Gefühl, ja, aufwachsen zusammen ist natürlich der komplett falsche Ausdruck. Ich bin jetzt 35, also ich bin mit dem Content, also ich habe dich ja jetzt die ganzen Jahre immer mal wieder gesehen und da hat man richtig das Gefühl, so wir haben das Gleiche mitgemacht. Du hast deine Gefühle auch geshared, als du in die Schwangerschaft gegangen bist oder als du in den Lockdown gegangen bist. Und all diese Dinge, die machen einen ja auch persönlich. Und ich glaube, das ist tatsächlich, haben viele Creator aus deiner Generation, da aus dieser zweiten Welle so mitgemacht, ne? Dass man so irgendwie seine eigene Stimme gefunden hat über die Jahre.
Ich glaube, das ist ja auch so klassisch so zwischen 20 und 30, dass da einfach sich auch super viel tut. Also, dass man irgendwie entweder einen Job anfängt oder ein Studium oder das beendet oder irgendwie umzieht, in eine neue Stadt zieht oder irgendwie so sich selbst versucht zu finden, da immer wieder dran scheitert, dann wieder irgendwie neue Beziehungen eingeht, alte Beziehungen beendet. Also ich glaube, so passiert halt einfach zwischen 20 und 30 super viel. Das Gehirn entwickelt sich endlich mal zu Ende und all solche Sachen. Also man entscheidet sich dann, vielleicht will man eine Familie gründen, will man keine gründen, will man heiraten, wer bin ich überhaupt, wo soll es hingehen, was will ich beruflich machen. Also all diese sehr großen Themen passieren halt oftmals auch zwischen 20 und 30. Und ich glaube, es wäre ziemlich traurig, wenn ich jetzt immer noch die gleiche Person wäre, die ich Anfang 20 war, weil man ja einfach auch viel dazu lernt und das so zu teilen ist auch schön und das ist auch wirklich so einer der Kommentare, die ich immer super spannend finde, die ich ganz oft bekomme, ist, dass halt Leute mich auch mal aus den Augen verlieren und sagen, diese Phase, das hat gerade mir nicht zugesagt, aber ich habe jetzt wieder, letztens wurde mir irgendwie ein Video von dir vorgeschlagen und ach, jetzt habe ich dich wiederentdeckt und freue mich, das irgendwie wiedergefunden zu haben oder jetzt gerade damit kann ich nichts anfangen, aber ich schaue dann nochmal in einem Jahr vorbei oder irgendwie solche Sachen. Also das ist ja auch ganz normal und ganz okay, dass man manchmal irgendwie mehr dran ist an einer Sache oder an einem Thema und mit anderen sich aber halt nicht so identifizieren kann. Aber ich kann halt ja nur das machen, was mir auch irgendwie Spaß macht und was mich erfüllt, weil ich glaube, gerade ist es ja ein Job in der Selbstständigkeit, wenn man dann nicht so den eigenen Drive dahinter hat, ist es wirklich sehr schwierig, weil kein anderer einen natürlich so richtig dazu zwingen oder motivieren kann, sondern das muss schon auch so ein bisschen von innen heraus kommen und ich glaube auch nur dann kann man das auch, also 10 Jahre lang mache ich das jetzt, ich weiß nicht, was ich sonst 10 Jahre lang durchgezogen habe, also mir fällt sonst nichts anderes irgendwie ein.
10 Jahre ist ja auch nicht nix, ne? Ich glaube, ich habe noch nie was 10 Jahre durchgezogen. Also.
Ja, ich weiß auch nicht, also ich müsste wirklich lang überlegen, atmen, leben, das habe ich geschafft, aber so.
Halt irgendwie überleben, das hat man.
Ja, eine Sportroutine, das ist nach 3 Monaten spätestens durch, das ist schon das Höchste der Gefühle.
Ja, ich dachte auch, dass Yoga, dachte ich, wäre here to stay, aber es war dann irgendwann dann doch wieder vorbei.
Ja, ist jetzt auch wieder weg. Aber das kommt ja vielleicht wieder. So ist es eben auch mit solchen Sachen. Die kommen und gehen. Und,
ja, diese Langlebigkeit ist ja auch gar nicht so einfach, ne? Also du sagst jetzt, die Inspiration dazu ist eigentlich immer so dein Leben. Und wenn man dann zuschauen will, kann man sich dann selber entscheiden, wenn man sich mit diesem Thema, wo du gerade in deinem Leben bist, identifiziert. Cool, wenn nicht, dann auch okay. Aber trotzdem ist es ja nicht so einfach, über 10 Jahre wirklich Inspiration für Themen zu finden. Hast du da noch irgendwelche anderen Dinge, die dich da inspirieren? Überlegst du da nochmal über, jetzt brauche ich aber Formate oder lässt du dich vielleicht von Kommentaren inspirieren?
Ich glaube, es ist eine Mischung. Also an sich habe ich schon gemerkt, dass Formate sehr hilfreich sind, einfach weil die halt immer so ein Baseline-Netz oder so ein Sicherheitsnetz vielleicht auch so sind, dass man weiß, ich kann darauf zurückgreifen, ich weiß, es funktioniert. Die Leute wissen auch, wenn sie da einschalten, was sie erwartet. Ich glaube, das ist auch manchmal ganz wichtig. Es birgt natürlich immer die Gefahr, dass man sich ein bisschen in sowas verliert und dann irgendwie das nur noch macht, weil es halt funktioniert und man eigentlich selber gar keinen Bock mehr da drauf hat. Ich glaube, was da super hilft, ist auch immer mal wieder so den Schritt zurückzugehen und sich wirklich mal eine Auszeit zu nehmen und sich das anzugucken und zu schauen, was habe ich jetzt gerade gemacht, wie fühlt sich das an, warum fühle ich mich irgendwie schlecht mit manchen Content oder warum fühle ich mich gerade gut oder wie auch immer. Also ich bin ganz großer Befürworter von Auszeiten, weil man kennt es ja auch aus den klassischen Medien, es gibt halt Staffeln, die gedreht werden, dann werden die veröffentlicht und dann wird mal wieder nichts kommen und dann geht es wieder weiter und ich glaube, dass es nicht sonderlich gesund ist, wenn, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich 10 Jahre durchgesendet hätte. Das ist einfach, ich glaube, dass da wäre ich nicht auch inhaltlich an dem Punkt, wo ich jetzt bin und mental schon gar nicht da, wo ich jetzt bin. Also ich glaube, es ist voll wichtig, ab und zu mal auch Abstand zu nehmen und sich das anzugucken und auch dann wieder dieses Gefühl zu bekommen. Also ich merke das immer, wenn ich dann mal irgendwie eine Pause mache. Ah, jetzt langsam kribbelt es wieder in den Fingern, jetzt habe ich wieder richtig Lust, mich auch irgendwie ranzusetzen und fühle mich wieder inspiriert und das dann wieder so diese Leidenschaft auch entfacht, die man manchmal im Alltag, weil es ist ja dann auch ein Job und es ist dann eine Routine und es ist dann manchmal auch dieses Hamsterrad, das man von einem Video zum nächsten produziert, das verliert man dann einfach manchmal aus den Augen und wenn man dann aber diesen Schritt zurückgeht, merkt man auch wieder, ah ja, deshalb mache ich das und da, eigentlich macht es mir doch total viel Spaß und ich habe jetzt gerade einfach nur vielleicht mich ein bisschen da drin verloren oder ein bisschen zu viel gemacht oder konnte das gar nicht so genießen, was ich irgendwie erreicht habe oder was die Erfolge waren. Also ich glaube, das ist sowas, womit viele Creator strugglen. Ich glaube auch heutzutage noch mal mehr als noch vor ein paar Jahren, einfach weil ja das Internet noch mal schnelllebiger geworden ist und ja auch so Kurzformate irgendwie Thema sind und man die Algorithmen noch viel mehr bestimmen, was irgendwie wem ausgestrahlt wird und so. Und da haben, glaube ich, viele einfach Angst, wenn ich jetzt mal was nicht poste, dann verliere ich mich oder versinke ich in irgendwie nicht relevant sein und habe alles, was ich mir aufgebaut habe, ist für immer verloren und niemand interessiert sich dann für mich und der Algorithmus kickt mich raus und nimmt mich nie wieder mit rein und so. Und da kann ich nur sagen, die Erfahrung, die ich gemacht habe, egal ob es irgendwie längere Urlaube waren oder eine Babypause, dass wenn man das gut kommuniziert und gut plant, dass es eigentlich sehr gut funktionieren kann. Also es hilft total, glaube ich, bei einem letzten Upload vor so einer Pause irgendwie schon zu wissen und zu sagen, wann geht's wirklich weiter, die Leute irgendwie da vorher dann nochmal dran zu erinnern, vielleicht einen kleinen Teaser oder einen Trailer vorher zu machen und dann einfach das auch am besten einzuhalten. Lieber dann wirklich 3 Monate Pause machen und war dann wirklich an dem, weiß nicht, 3. September nach dem Sommer irgendwie wieder reinzukommen und zu sagen, hey, hier ist irgendwie Schulferien sind zu Ende oder keine Ahnung, 1. Sonntag im September bin ich wieder da. Also solche Sachen helfen, glaube ich, voll. Und wenn man, also die Leute merken das, glaube ich, auch oft, dass man dann so mit frischen Ideen und frischem Wind wieder reinkommt und die vergessen einen dann auch nicht. So
ja, schnell. Das ist ja super guter Life-Advice generell für alle. Ich glaube, da muss man kein Creator sein, um zu verstehen, dass eine Pause tatsächlich gut ist. Gerade in einem kreativen Beruf. Glaube ich, fast schon super wichtig, ne? Wer kann kreativ sein, wenn man die ganze Zeit nur gestresst
ist? Ja, voll.
Ist?
Und man kennt es ja. Manchmal hat man irgendwie voll viele Ideen und manchmal ist man einfach nur leer und braucht dann auch so wieder diese Stille und diese Ruhe und diese neuen Eindrücke, um irgendwie sich auch mal wieder was Neues überlegen zu können. Also ich glaube, es ist super wichtig und wünsche mir, dass sich mehr Leute auch noch trauen.
Ja, ich kriege das ja auch im Podcast hier ein bisschen mit, dass das tatsächlich, wie du sagst, heutzutage vielen Creatern, glaube ich, die denken da viel drüber nach, dass dieser Algorithmus die dann abstraft und dass man die Welle irgendwie riden muss, während man kann. Und das ist sehr interessant, dass du sagst, dass es eigentlich, wenn man sich darauf vorbereitet, dass man das dann eigentlich ganz gut hinbekommt. Ich glaube, was da auch sehr wichtig ist, ist, dass du über die Jahre natürlich auch Formate entwickelt hast, die, wenn die jetzt mal ein paar Monate nicht, also wenn du sagst, ich spreche jetzt natürlich so hier unbedingt von den Reality-TV-Formaten, wenn jetzt mal eine Staffel nicht kommen würde, dann hättest du ja eh keinen Content dafür, dann musst du es halt die Staffel danach machen. Also insofern kannst du da relativ leicht wieder einsteigen dann, oder?
Ja, also ich mache ja eh nicht jedes Reality-TV-Format und lasse da halt viel aus. Es gibt ja mittlerweile auch so viel und da muss man sich natürlich dann entscheiden, worauf habe ich Lust, was ist interessant, was mache ich irgendwie, wo habe ich die Kapazitäten einfach zu. Ich glaube halt einfach auch, dass nochmal zu diesem Welle-Reiten, ich glaube, dass es ergibt auch Sinn zu sagen, ich ziehe das jetzt durch und mache irgendwie 2 Jahre, hänge ich mich da voll rein, aber die Frage ist halt, willst du diesen kurzfristigen Hypererfolg vielleicht auch, vielleicht willst du das ja auch und dann ist das auch die richtige Strategie, das zu machen, oder will man halt langfristig sich irgendwie was aufbauen und das ist halt eher meins. Also ich bin ja jetzt nicht die krass erfolgreichste YouTuberin, das weiß ich auch und das ist auch vollkommen okay, aber ich mache es halt seit 10 Jahren und kann sehr gut davon leben und bin sehr glücklich damit und es erfüllt mich total und ich glaube, und ich will das auch noch ein bisschen länger machen. Und deswegen entscheide ich mich halt auch immer dafür, dann eher zu sagen, naja, dann irgendwie ich muss nicht jeden Trend mitnehmen und ich muss nicht überall draufspringen und ich muss jetzt nicht auch noch Livestreaming und TikTok und dies und das auch noch machen, sondern ich habe halt nur so viel Zeit und ich mache das, worauf ich Lust habe und lieber mache ich das dann nochmal vielleicht 10 Jahre oder vielleicht sogar noch länger, keine Ahnung, als mich dann so, das sehen wir ja ganz oft, dass dann irgendwie CreatorInnen sagen, sie haben sich irgendwie ins Burnout gearbeitet und das ist dann alles zu viel und dann muss man irgendwie so komplett für ein Jahr aufhören oder so. Also ich glaube, man muss halt auch so ein bisschen gucken, wo soll die Reise hingehen, und wenn man langfristig sich eine Karriere aufbauen will, dann muss man halt auch immer wieder diese Pausen schaffen. Aber ja, die Reality-TV-Formate sind sehr dankbar, machen mir sehr viel Spaß. Ich habe das ja so ein bisschen natürlich habe ich das nicht erfunden, so. Also das war eine Sache, die ich bei US-amerikanischen YouTuberInnen natürlich gesehen habe und mich davon inspiriert habe lassen. Aber hier in Deutschland hatte ich schon das Gefühl, dass es eine der ersten war, die so das mal so ausprobiert hat, und er auch gar nicht wusste, dass das so ein Ding für mich wird. Aber so war das halt mit eigentlich allen Themen, die ich so über die Jahre gemacht habe, dass ich mal halt ein Video ausprobiert habe und dann auch geguckt habe, was ist so das Feedback, wie fühle ich mich damit, und dann haben sich Formate eher so entwickelt. Also es hat eigentlich bis jetzt nicht so richtig funktioniert, dass ich mir vorher so gedacht habe, okay, das wird jetzt mein neues Format und dann auf Biegen und Brechen wird es umgesetzt, weil es hilft, glaube ich, auch erstmal sowas einfach mal zu machen und anzufangen, und dann so ein bisschen sich auch von den Kommentaren leiten zu lassen, also so ein bisschen zu gucken, was kommt gut an, was kommt nicht gut an, dass man auch einem Format die Möglichkeit gibt, sich zu entwickeln. Weil man kann sich ja noch so viel on paper überlegen, was cool wäre, aber in echt funktioniert es dann vielleicht irgendwie gar nicht und ist dann irgendwie gar nicht witzig oder interessiert vielleicht auch gar keinen oder macht einem selber nicht Spaß. Deswegen glaube ich, hilft das so ein bisschen. Und das ist ja auch das Schöne irgendwie an YouTube, dass man halt anhand der Zahlen, anhand der Kommentare irgendwie auch ziemlich schnell sehen kann, da springen vielleicht Leute ab oder das finden sie besonders gut, dass man dann sich davon auch so ein bisschen leiten lässt.
Ja, let's talk about it mit den Reality-TV-Formaten hier. Ich muss dazu sagen, ich bin also ganz klassisch wie jeder in meinem Alter, so eine ganz normale Barbie, die natürlich auch fast jedes Reality-TV-Format unbedingt sehen muss. Und auch, also ich glaube, diese Faszination, ich habe da die letzten Jahre so viel mit Leuten drüber geredet, warum es so viel Spaß macht, das zu schauen. Und weil man weiß ja, keiner guckt das, weil man sich das, also was heißt keiner, aber viele gucken ja, weil man einfach denkt so, ja, ein bisschen einfach easy watching, irgendwie lustig, man muss nicht viel nachdenken. Ja. Ne? Ich habe letzte Woche wollte ich was schauen und dann haben wir einen Abend, habe ich und mein Partner, wir haben dann Oppenheimer geguckt. Ne? Da haben wir nach 10 Minuten gesagt, so, nee, ist der richtige Tag dafür, wir gucken jetzt Bachelor.
Ja.
Weil wenn du
das
müde bist, dann kannst
der größte
du einfach,
Kontrast.
Da kannst du dann, wenn du müde bist, kannst du nicht einfach Oppenheimer gucken, weißt du?
Nee. Ich finde es auch richtig krass mittlerweile, dass ich mir manche Filme will ich schon wirklich lange gucken und ich krieg's manchmal aber einfach diese mentale Stärke nicht hin, ich zu sagen, nee, jetzt gucken wir diesen Film, weil es ist einfach so einfach, nee, aber da, weil bei so Reality-Formaten kann man ja auch oftmals entweder die Binge-Watchen oder überall stoppen und es ist wirklich komplett egal oder mal kurz aufs Handy gucken oder vielleicht auch bald einschlafen und man weiß aber trotzdem noch alles Wichtige so ein bisschen, also wirklich was verpassen tut man halt nicht und manchmal ist das Leben halt einfach auch anstrengend und man will dann abends nicht noch mehr anstrengende Sachen.
Nee, und das Schöne ist ja auch, fast jede Folge ist eigentlich das Gleiche, nur mit anderen Leuten. Also selbst wenn du die Folge dann verpasst hast, du kannst ja einfach bei der nächsten weiter einsteigen. Also
total.
Und daraus hast du ja nahezu eine Karriere gemacht. Und zwar machst du so Kommentare. Also ich sag dir einen crazy Stat dazu, den ich jetzt seit in den letzten 2 Jahren, wir machen immer einmal im Jahr so einen Trends-Report bei YouTube, wo wir tausende junge Leute befragen, so wie sie YouTube schauen. Und da hatten wir vor 2 Jahren so einen crazy Stat dabei, dass irgendwie, also ich kann dir jetzt nicht genaue Zahl, aber das war so zwischen 50% und 60% in Deutschland, im Ausland sogar noch höher, dass Leute gesagt haben, sie schauen sich lieber einen Creator an, der über Content redet, als den Content selber. Ja, also völlig mindblowing für den einen oder anderen Zuhörer heute, aber für uns glaube ich nicht, weil also die Zahlen, die du da ja auch auf diese Reality-Kommentare bekommst, sind ja fast, also über fast schon so hoch wie im Fernsehen selbst. Also.
Ja. Manchmal kommt schon an die Einschaltquote ran. Ja. Ungefähr. Ja.
Da
ja, komme ich auch öfter in den Kommentaren. Ja. Ja, dass die Leute so sagen, schade, jetzt, weil ich zum Beispiel sage, ich kommentiere nicht die neue Temptation Island Staffel, dann sage ich, kann ich das gar nicht gucken, weil ich gucke das immer nur mit dir, anders halte ich das nicht aus oder irgendwie sowas.
Ja, und ich gucke das auch einfach super gerne mit meinem Partner, also alleine gucke ich das auch, aber mit ihm gucke ich das so gerne, weil wir dann darüber reden können und man macht sich ein bisschen lustig und so. Und das ist ja, glaube ich, die Nische, die du da gefunden hast, dass man einfach irgendwie möchte, dass man das zusammenschaut.
Genau, das ist, glaube ich, der große Knackpunkt, dass man halt sich gemeinsam irgendwie darüber aufregt oder lustig macht. Oder irgendwie halt gemeinsam durch diesen Prozess irgendwie durchgeht und das einordnet. Und ganz oft wünschen sich dann die Leute irgendwie eine Einordnung von mir, dass sie sagen, das hat mich so aufgeregt, jetzt bräuchte ich irgendwie jemanden, der sich mit mir darüber aufregt. Oder sehen es vielleicht auch bei anderen CreatorInnen, dass die eine Situation ganz anders einschätzen. Und das ist ja auch immer das Spannende, wie unterschiedlich man halt auf Situationen draufblickt, weil natürlich, da kommt die Hobbypsychologin in mir raus, aber das Hobby ist ganz groß geschrieben auf jeden Fall und man interpretiert ja auch oftmals oder projiziert ja auch manchmal so eigene Erfahrungen oder Sachen in so eine Situation rein und deswegen guckt da jeder oftmals unterschiedlich auf irgendwie so ein Dating-Szenario oder eine Kussszene oder was auch immer und ich glaube, das ist so das Spannende, dass man das sich zusammen anguckt und dann das irgendwie nicht alleine machen muss, ja.
Ja, also ich finde das total überraschend. Also mich hat das damals total umgehauen, das zu hören. Aber ich kann das so nachvollziehen, weil ich selber das auch so gerne, also das ist einfach so zu so einem Community-Event geworden. Ne? Du hast daraus sogar eine Tour gemacht.
Ja, richtig, also ich glaube, es ist ganz gut vergleichbar mit, früher hat man sich irgendwie zum Germany's Next Topmodel-Treffen mit den Freundinnen getroffen oder auch zum Bachelor gucken. Das war, glaube ich, bei vielen Leuten irgendwie so ein Thema, dass man sich dann abends Mittwoch 20.15 Uhr oder so zusammen irgendwie,
ganze Familie,
einen Sekt aufgemacht hat oder eine Pizza bestellt hat oder was auch immer und das dann geguckt hat. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen jetzt so das Äquivalent dafür, dass man das dann irgendwie so quasi macht.
Ja, ich fühle mich so gesehen von dir. So, ich glaube, ich bin in dem Job, weil ich, glaube ich, die größte Basic Barbie bin, die ist so, also fast jeden Trend, der so passiert ist in den letzten Jahren, passt einfach. Man fühlt sich einfach so, oh, ich bin so besonders. Und dann merkt man, ach nee, warte, machen alle so.
Das ist das Schönste, ja. Ist eigentlich richtig schön, so basic zu sein. Total. Ich liebe es auch total.
Ich auch.
Ich bin überhaupt nicht anders als die anderen. Ich bin genauso wie alle anderen.
Ich sehe auch so aus wie alle anderen, kannst du es dir vorstellen. Momentan in Südafrika und dann sieht man hier so, wenn man hier in Südafrika momentan, die Influencer sind ja alle hier. Und da kann man ja, also ich merke schon so, ja, guck mal da, jemand wieder aus Berlin und da, das ist, glaube ich, eher Düsseldorf.
Okay.
Ja, und ich auch. Ich sehe sogar so aus wie alle anderen, ja. Aber jetzt hast du daraus eine Tour gemacht, du bist, bis vor kurzem warst du auf Tour, ne? Das ist jetzt vorbei.
Genau. Ja, ich habe 17 Termine gemacht, 6 davon im Oktober, November und jetzt dann eben nochmal 11 im Februar und Januar. Ja, genau, ist eigentlich alles schon wieder so durcheinander und aber ja, genau, das war richtig verrückt, weil es was ganz Neues war und weil ich schon lange auf die Bühne wollte und nicht so richtig wusste, was ich mache oder was ich machen soll. Einfach weil ich dachte, naja, um Comedy zu machen, musst du so diesen sehr klassischen Weg gehen. Also du musst erstmal auf Open Mics gehen und Material da vorstellen vor 30 Leuten, die dich gar nicht kennen und von denen dann das Feedback zu bekommen und dann das auf irgendwie die große Menschenmenge zu übertragen, aber was ich ja dann gemerkt habe, ist, okay, ich mache jetzt seit 10 Jahren YouTube-Videos und da ist ja schon diese Community, die mich witzig und unterhaltsam findet. Warum muss ich jetzt erstmal irgendwo hingehen, wo gar keiner mich kennt? Ich habe ja schon eigentlich Leute, die mich eigentlich, die diesen Humor verstehen und die mich genau für diese Art eben lieben oder mögen oder wie auch immer. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, das jetzt einfach mal zu machen und eben ein Programm zu schreiben. Und ich war auch jetzt nicht das erste Mal auf der Bühne, also ich war ja schon als Kind irgendwie mit 3 zum ersten Mal tanzend auf der Bühne und dann habe ich viel gesungen und in Bands und im Chor und also es war schon immer so Musik und Unterhaltung war schon immer ein Thema. Meine beiden Eltern sind Künstlerinnen und schon immer auf der Bühne gewesen, deswegen war das irgendwie für mich schon immer da, aber glaube ich halt mit YouTube in Verbindung gar nicht so präsent für viele. Und dann genau bin ich zum ersten Mal in Nürnberg, in meiner Heimatstadt, auch auf die Bühne gegangen und es war total crazy, ich war so krank aufgeregt und es war auch noch, also im Vergleich zu der letzten Show war die erste Show für mich persönlich total scheiße, aber ich glaube, also viele haben gesagt, wie toll es war und alle waren super happy und es gab Standing Ovations, alles, aber ich habe dann halt richtig gemerkt, okay, jedes Mal, wenn ich auf die Bühne gehe, lerne ich halt was dazu und lerne sowas, was Timing angeht, was man halt vorher auch nicht üben kann so richtig, also weil man ja nicht weiß, wie ist so die Interaktion mit den Leuten und das war einfach ein sehr anderes Gefühl zu jetzt YouTube-Videos, weil man halt dieses direkte Feedback hat,
ja.
Aber was so besonders daran war, war wirklich, dass es aus so einer parasozialen Beziehung, die man ja nun mal hat, plötzlich so ein soziales Event irgendwie wurde. So für einen Abend haben die Leute mich so in echt gesehen und ich habe die Leute gesehen und ich habe mit denen interagiert. Also es gibt auch immer so ein paar Crowdwork-Teile, wo ich eben echt viel mit den Leuten irgendwie auch rede und wir uns die Bälle zuwerfen und da hat man einfach gemerkt, so, wir haben halt schon irgendwie unsere Insider und es ist total komisch, weil ich kenne die Leute ja eigentlich gar nicht, aber ich komme halt raus auf die Bühne und die sind direkt so bei 100% schon dabei. Ich muss die nicht erst irgendwo abholen oder irgendwie warm-upen, sondern die sind schon so, ja, wir sind hier und wir haben Bock auf Reality-TV und auf Mirella und auf diesen Abend und das war irgendwie richtig, richtig schön zu sehen, weil man halt wirklich sofort einfach in die Insider reingehen kann. Also ich mache ja auch ganz viel mit so Memes in den Videos, die eben aus Reality-TV-Formaten irgendwie da rausgepickt sind und das funktioniert einfach so absurd gut und ja, da gab es so witzige Momente, die halt auch so besonders, glaube ich, für die Leute dann waren, weil dann eben wirklich so ein Gefühl von Gemeinschaft einfach entstanden ist und das ganz anders natürlich ist zu 100.000 Views auf einem YouTube-Video und 1.000 Leute, die dann in echt vor einem sitzen. Das ist einfach überhaupt nicht vergleichbar und ganz komisch, weil bevor ich ein YouTube-Video drehe, bin ich ja nicht halb so aufgeregt oder eigentlich gar nicht aufgeregt, sondern eher konzentriert und weiß irgendwie, was ich mache. Und bevor ich halt auf die Bühne gehe, ist es wirklich, ja, da frage ich mich jedes Mal, warum mache ich das eigentlich? Und kann es bitte jemand anders machen? Aber sobald man dann draußen ist, kriegt man halt auch wirklich dieses Feedback. Und das ist natürlich nochmal wieder dann auch anders zu irgendwie, wenn 1000 Leute klatschen, als 1000 Likes irgendwie. Das kann man ja halt nicht spüren und das ist halt schon sehr besonders. Und ich glaube, bei mir ist es halt das Schöne, dass es so diese Mischung aus all dem ist, weil ich kann nicht das ganze Jahr touren und ich möchte das auch nicht immer machen, aber es wird auf jeden Fall nicht die letzte Tour sein. Aber jetzt kann ich halt mal wieder ein bisschen zu Hause chillen und meine YouTube-Videos machen. Und das ist irgendwie so diese zwei oder diese verschiedenen Facetten, die dieser Job halt auch hat und das, was es auch so spannend für mich dann auch macht.
Ja, du hast ja nicht die Gewissheit, wenn du auf die Bühne gehst, dass du es dann einfach nachher rausschneiden kannst.
Ja, das hätte ich mir manchmal gewünscht. Ja,
sind dann zum Glück nur 1000 Leute, die das sehen, aber schon was anderes, ne? Ich meine, du hast noch Glück gehabt, dass das ja großteils deine Fans sind, die da im Publikum sitzen und nicht irgendwelche Corporate-Deutschen, die dann so wirklich sehr kritisch auf jedes Wort schauen.
Ja, aber es gab es auch ein paar Mal. Ja. Also es gab es ein paar Mal, dass irgendwie, das bekomme ich ja auch oft mit, also ich habe ja eine sehr weibliche Zielgruppe und dass sie oftmals ihre Freunde oder Partner irgendwie mitschleppen und die dann irgendwie gar nicht vielleicht auch wissen, was ich mache oder wer ich bin oder was auch immer. Und ich habe auch einen so ein Bit gehabt, da ging es eben um Weinen Männer und da hat meine Regisseurin, die sitzt ja immer so hinten im Publikum quasi, hat halt mir nur erzählt, dass da so ein Typ halt da war und als es losging, das Bit war, hat man richtig gemerkt, wie er so angespannt war und wie er so dachte, oh scheiße, was kommt jetzt? Er hat gar keinen Bock auf das Thema und irgendwie 2 Minuten später hat er sich anscheinend so beömmelt und hat irgendwie so dolle gelacht und sein ganzer Körper hat es durchgeschüttelt und so und es ist dann irgendwie auch ganz süß zu sehen, dass man da dann auch Leute so abholen kann. Und wir hatten auch so ein paar Journalisten, auch alles Männer, Ü50 oder 60, so, die alle wirklich sehr gute Kritiken geschrieben haben. Und was auch interessant war, dass es quasi auch für nicht meine Zielgruppe, sondern halt für eine ältere, männliche Zielgruppe, für die es eigentlich nicht gedacht ist in dem Sinne, trotzdem so gut funktioniert und trotzdem auch die das verstehen und gut finden. Das fand ich irgendwie sehr spannend auch zu sehen.
Ja, total. Aber ich glaube, das ist ja gerade auch ein bisschen das, was man gerne sehen möchte in diesen Zeiten, dass zwar sind die Themen für dich, also du redest viel über Feminismus und also weibliche Themen, Menstruation, Schwangerschaft, aber genau das möchte man ja eigentlich ganz gerne, dass die Männer sich das mal reinziehen, ne?
Ja.
Da kommen wir nämlich dann auch schon zum nächsten Thema und zwar hast du sehr offen auch darüber gesprochen, wie du selber deine Schwangerschaft, du bist auch momentan ja wieder schwanger, hast du ein Video zu gemacht und wie du deine Schwangerschaft erlebt hast und also mir ist dein Geburtsbericht tatsächlich noch über all die Jahre und ich habe wirklich tausende davon gesehen, also job-related, nicht weil ich selber mir die, also so weit war ich noch nicht, dass ich mir das selber aus Interesse reingezogen habe. Aber mir ist dabei aufgefallen, dass also es war wirklich einer der ersten, den ich zumindest so im deutschen Raum gesehen habe, auch auf der Trending-Seite, wo du auch mal wirklich so ein bisschen ehrlich darüber gesprochen hast, dass alles nicht so rosig ist und dass man nicht nur leuchtet und dass es die schönste Zeit des Lebens ist und sowas. Also war es ja, und auch jetzt über deine momentane Geburt hast du ja auch relativ offen darüber gesprochen, dass es auch ein paar Mal nicht geklappt hat und dass das, also diese schlechten Erfahrungen und gerade das ist auch etwas, was wir ja in den letzten 5, 6 Jahren auf YouTube total sehen, dass Authentizität da sehr viel wichtiger ist, als irgendwas zu erzählen, was die Leute hören wollen. Und dass, wenn man da nicht ehrlich ist, dass das auch nicht funktioniert. Hast du das auch so erlebt?
Ich glaube, es funktioniert immer noch auch nicht ehrlich zu sein auf Social Media. Also sehe ich schon auch häufig, dass ich auch wütend werde, wenn irgendwelche Personen mir erzählen, keine Ahnung, ich muss jetzt 6 Datteln am Tag essen und dann. Und that's how I had a painless free birth. So, das ist so, ja, es ist ja schön, wenn es für dich funktioniert hat. Vielleicht lag es aber auch gar nicht an den Datteln. Ich weiß es nicht. Wir werden es nie herausfinden. Aber ja, für mich ist es der einzige Weg, irgendwie authentisch bei mir zu bleiben und mir nicht irgendwas auszudenken, weil alles andere ist mir auch viel zu anstrengend. Und ich glaube, auch wieder hier, wenn man wirklich langfristig da so dabei bleiben will, ist es einfach sehr schwierig, langfristig so eine Fassade aufrecht zu erhalten und sehr anstrengend. Und womit man das aber, glaube ich, nicht verwechseln darf, ist halt, dass man alles zeigen muss. Also man kann ja authentisch sein, aber trotzdem ein Privatleben haben und trotzdem nicht alles erzählen und muss nicht, also zum Beispiel mit den Fehlgeburten, da habe ich auch nicht, als das passiert ist, direkt danach gesagt, so und das ist jetzt, das kann man natürlich machen, wenn man sich danach fühlt, so you do you, aber ich habe irgendwie halt einfach Zeit gebraucht und musste erstmal überhaupt für mich einordnen, will ich das, teilen, was erhoffe ich mir durch das Teilen? Mache ich das, um irgendwie mich selber zu heilen oder mache ich das, um anderen Mut zu machen? Mache ich das, um Aufmerksamkeit zu bekommen? Warum mache ich das so ein bisschen? Also all solche Fragen wollte ich erstmal für mich geklärt haben und es für mich auch erstmal so verarbeitet haben und dann, weil man ja dann doch sehr viel Feedback bekommt und das ist auch ganz viel tolles Feedback und sehr heilsam, glaube ich, auch für viele andere, aber es gibt natürlich auch immer Leute, die das dann vielleicht irgendwie falsch verstehen oder irgendwas anderes reininterpretieren oder halt nicht so empathisch vielleicht auch sind. Deswegen war es mir sehr wichtig, da erstmal so gesettelt an die Sache ranzugehen und man muss halt nicht immer mit allem sofort raushauen, man kann auch authentisch, diskret quasi sein. Also das finde ich irgendwie auch ganz wichtig, nochmal zu betonen.
Ja, und es einfach mal so ganz normal auszusprechen, weil viele Leute, ja, was diese Themen betrifft, dann vielleicht 5, 6 Leute im Familien- oder Freundeskreis haben, mit denen man darüber sprechen könnte. Und ich glaube, durch solche Videos, du bist ja nicht die Einzige, die das macht, wird es tatsächlich greifbar für Leute, dass man sich da wirklich austauschen kann und dass das alles ganz anders läuft, gerade bei so einem Thema wie Schwangerschaft. Man ist ja total aufgeregt und man sucht ja nach Infos und man findet ja keine Infos. Voll. Also es gibt ja keine Infos dazu. Da steht dann irgendwas so, ja, so zwischen 10% und 90% bist du okay, dann.
Ja klar, und wir sind ja dann auch so, wir möchten irgendwie alles kontrollieren und gerade eine Schwangerschaft und Geburt kann man halt gar nicht kontrollieren. Man ist denen so komplett irgendwie ausgesetzt. Dann googelt man natürlich noch wahnsinnig viel und recherchiert und landet dann in irgendwelchen Foren, wo natürlich jeder und jede irgendwie andere Erfahrungsberichte hat und das ist auf jeden Fall das und das ist auf jeden Fall nicht das und keine Ahnung, also und dann hat man ja auch das Problem, dass man jetzt nicht sofort einen Termin beim Frauenarzt oder Frauenärztin bekommt und nicht sofort eine Hebamme findet und so und dann ist das natürlich auch hilfreich, sich zumindest im gewissen Maße irgendwie im Internet auszutauschen und ja, Leute zu finden, die einfach mal darüber sprechen, ohne dass ich jetzt mich trauen würde, da großartig Empfehlungen auszusprechen, weil ich glaube, da das ist dann wieder eine Sache, mit der kann ich mich nicht so ganz identifizieren.
Nee, also auf jeden Fall ist es ein sehr heikles Thema. Ich glaube, viele haben da auch dann ein bisschen Angst, drüber zu sprechen, gerade weil das ein Thema ist, was mit Gesundheit zu tun hat. Aber einfach so über sich zu sprechen ist ja, für viele bist du, wenn sie deinen Content schauen, ja eigentlich einfach eine Freundin, die was erzählt. Und dann interessiert man sich dafür. Also ich finde, nicht nur bei dem Thema, ich finde generell, ich habe auch gesehen, während der Pandemie hast du ja auch dann zum Beispiel angefangen, die Pflanzen umzutopfen und so. Das sind ja einfach Dinge, die hat man normalerweise so bei Freunden. Und dann hat man, glaube ich, das Gefühl, man schaut einfach Freunden zu, man tauscht sich dazu aus, was man gerade so selber macht. Und vor 4 Jahren waren wir alle am Topfen, ne? Umtopfen und was hat man sonst?
Eben, was hätte man noch machen sollen mit der Zeit, ja. Also ich meine, wir haben jetzt hier, der Frühling beginnt. Ich hoffe, ich komme noch zum Umtopfen, ich weiß es nicht. Ich würde schon gerne meinen Balkon noch irgendwie schön machen.
Ja, aber das waren Themen für...
So einen dicken Bauch ist es auch schwierig. Aber,
das waren Themen für vorher, Mirella. Da muss ich dich leider enttäuschen. Da warst du nicht schwanger und hattest schon ein Kind, da hast du noch Zeit für Pflanzen. Die müssen... Ja, auch verrückt, dass das alles schon 4 Jahre her ist. Ne? Es ist wirklich.
Ja, voll.
Das ist wirklich unglaublich.
Die Pandemie hat jetzt 4 Jahre.
Ja.
Jubiläum.
Ja, dein erstes Kind ist ja ungefähr so alt, oder? Oder ist er in der Zeit, glaube ich, irgendwie gegründet worden? Also, wenn man, also mein Neffe ist auch so alt und jedes Mal, wenn ich den dann so sehe, denke ich mir so, oh, wow, so lange ist es schon her, weil er so mitwächst mit der Zeitspanne.
Also, das habe ich ja gar nicht so im Kopf, aber das stimmt voll. Was auch spannend ist, eigentlich war, fand ich zum Beispiel das Wochenbett in der Pandemie, es war einfach mega, weil man irgendwie im Wochenbett also ich war zumindest so, dass ich irgendwie niemanden am liebsten sehen wollte und einfach nur zu Hause sein wollte und niemand anfassen und herkommen und ich weiß selber noch nicht, was ich mache, lasst mich mal bitte alle in Ruhe so ein bisschen. Und das wird jetzt dieses Mal sehr anders, weil ich auch noch ein Kleinkind habe, was irgendwie rein und raus und irgendwie man halt nicht mehr so diesen, also man kann ja immer noch sagen, ich möchte keinen Besuch haben. Aber das trauen sich auch viele Frauen nicht und viele Eltern oder Schwiegereltern oder Omas und Opas sind da auch manchmal ein bisschen übergriffig und wissen vielleicht nicht genau, wie man damit umgeht. Deswegen, ja, aber ich werde auf jeden Fall so tun, als wäre wieder Pandemie, möchte ich niemanden sehen.
Ja, wer weiß, also es kann ja noch viel passieren bis dahin.
Oh, bitte nicht. Hör auf. Don't jinx it.
Nee, huiuiui. Ja, richtig, ja. Noch nicht mal die letzte Pandemie verarbeitet. Stell dir mal
ja,
vor.
Ja, ist echt so. Ja. Ich glaube, das ist noch, das ist too soon.
Ja, too soon einfach, ja. Pandemie. Ja, hör mal, jetzt meine letzte Frage ist, wir gucken zurück auf 10 Jahre auf YouTube, aber ich wäre ja ein schlechter Host, wenn ich dich nicht fragen würde, so, was denkst du denn, was inspiriert dich noch für die Zukunft, was sind so Dinge, die du erreichen willst? Ich glaube, dieser Plan Katja Burkhardt ist ja immer noch, glaube ich, bei Punkt 12. Ja. Also,
ich kann den Platz auch haben, das ist okay.
Okay, also Katja Burkhardt willst du nicht mehr werden.
Nee.
Hast du sonst irgendwelche Träume und Ziele, die du mit uns teilen kannst?
Ach, ich glaube, es sind jetzt weniger irgendwelche großen Meilensteine, die ich unbedingt erreichen möchte oder irgendwelche großen Zahlen, sondern ich glaube, für mich ist es echt so das Schönste und das Wichtigste, so den Spaß, die Leidenschaft, die Kreativität irgendwie nicht zu verlieren und da mich immer wieder auch Neues zu trauen und natürlich auch wieder Altes auch an dem festzuhalten und das immer wieder aufzuwerten und so. Also ich glaube, es ist eher so dieses Produktionsniveau aufrechterhalten und immer mit der Zeit mitgehen. Das finde ich persönlich für mich sehr wichtig. Ich bastel ja auch immer super gerne irgendwelche Hintergründe nach und solche Sachen. Also dass man einfach so da die Kreativität nicht verliert. Und einfach, ich glaube, wenn ich selber die Lust an der Sache nicht verliere, dann wird es auch immer viele ZuschauerInnen geben, die das auch sehen und mitwachsen und mit dabei bleiben. Und das ist für mich eigentlich eher so das Wichtige, dass ich so diese, ja, zufrieden auch mit dem bin, was ich mache. Und eigentlich kann es gerne einfach so weitergehen, wenn ich mir das wünschen darf.
Ja, richtig gut. Also auch einfach mal zu sagen, schön, der Plan ist,
Genügsamkeit.
Dass es schön, genau, dass es so weiterläuft. Ja. So wie bei, also wenn wir schon mit TV vergleichen, dann bist du ja im Grunde Grey's Anatomy. Einfach nochmal 10 Staffeln oder sowas. Die Leute, das gibt jetzt irgendwie 20 Staffeln dieser Serie. Da kann ja... Da verändert sich.
Also ich habe schon auch Pläne so für neue kleine Formate, die will ich auf jeden Fall, die wollte ich eigentlich noch jetzt machen, aber dann habe ich gemerkt, vielleicht ist es mit Tour und Schwangerschaft und einfach dann doch ein bisschen viel, deswegen habe ich das jetzt in den Herbst geschoben. Also schon nochmal sich auch ein bisschen kreativ austoben und sich an Neues wagen, aber ohne jetzt dann komplett alles andere über Bord zu schmeißen und sagen, das mache ich jetzt gar nicht mehr. Also eher so ein bisschen sich immer wieder mal rauswagen, immer mal wieder Neues wagen, neue Chancen mitnehmen, sowas wie eine Tour oder ein Moderationsjob oder irgendwie ein Podcast oder was weiß ich. Also einfach dem offen zu bleiben, aber trotzdem einfach sich treu zu bleiben, glaube ich, ja.
Genau, einfach alles kann, nichts muss und dann klappt es auch mit den nächsten 10 Jahren, ne? Das ist doch mal ein Plan. Und jetzt steht ja erstmal die Geburt deines nächsten Kindes an. Das ist ja auch nicht ohne.
Eben, da habe ich was zu tun.
Ja, dafür wünsche ich dir natürlich und das komplette YouTube-Team wünsche dir alles Gute dazu. Vielen Dank, dass Dankeschön. Du heute hier warst und hoffentlich sehen wir uns irgendwann nochmal in Real Life, so wie sich das heutzutage
vielen Dank für
wieder,
das schöne Gespräch.
Wieder gehört. Alles klar, Mirella. Mach's gut.
Danke euch. Ciao.